Hannes Strasser über Zulassungsverlust für AstraZeneca. Rückschlag für Pharmaindustrie. Leiterin Islamforschungszentrum. Kampf gegen Rechts statt Vorgehen gegen Islamismus. Und nach Angriffen auf Wahlhelfer. Linke NGOs organisieren Anti-Rechts-Kundgebungen mit Regierungsbeteiligung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Covid-Injektion von AstraZeneca verliert mit 7. Mai ihre Zulassung in der gesamten EU. Der Antrag auf die Rücknahme der Marktzulassung wurde vom Impfstoffhersteller selbst gestellt und von der EU bestätigt. Das gab die EU-Kommission am 27. März bekannt. Erst Ende April musste AstraZeneca erstmals eine tödliche Nebenwirkung vor Gericht eingestehen. Das Unternehmen legte am High Court of Justice in England ein Dokument vor, wonach die Injektion Blutgerinnsel mit einem gleichzeitigen Mangel an Blutplättchen verursachen könne. Im Rahmen einer mehrere Millionen Pfund schweren Sammelklage hatten Anwälte von geschädigten Personen argumentiert, das Präparat führe zu Verstümmelungen und Todesfällen. Es sei ein fehlerhaftes Produkt, das bei weitem nicht so sicher war wie propagiert, was AstraZeneca entschieden zurückwies. Über den EU-weiten Verlust der Zulassung habe ich mich mit unserem AUF1-Korrespondenten, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser, unterhalten. Herr Dr. Strasser, aus welchen Gründen könnte AstraZeneca seine EU-Zulassung selbst zurückgenommen haben?
Also die wahren Gründe natürlich sind mir natürlich nicht bekannt. Ich bin ja nicht Mitglied oder Mitarbeiter der Firma AstraZeneca. Aber es müssen jedenfalls massive Gründe vorgelegen haben, denn so einfach aus Jux und Dollerei zieht keine Pharmafirma der Welt die Zulassung eines eigenen Arzneimittels zurück. Da müssen massive Gründe vorgelegen haben.
Bereits im April 2021 warnte AstraZeneca in einem roten Handbrief vor häufigem Auftreten von Thrombozytopenie, also einem Mangel an Blutplättchen. Im Frühjahr 2021 wurde das Präparat auch in zahlreichen EU-Staaten ausgesetzt. Warum wurde die Zulassung erst jetzt EU-weit aufgehoben?
Ganz einfach, die Zulassung wurde jetzt aufgehoben, weil die Behörde keinen Grund sah, offensichtlich bis jetzt die aufzuheben, weil AstraZeneca das selbst veranlasst hat. Das muss man sich vorstellen. Die Zulassung von AstraZeneca wurde aufgehoben, weil die Firma das beantragt hat, nicht weil die Behörde das von sich aus veranlasst hat. Wobei man wissen muss, ich habe heute nur mal aktuell nachgeschaut, in der Datenbank der gemeldeten Nebenwirkungen der EMA, da sind zum Impfstoff von AstraZeneca bis jetzt in der EU 553.521 Nebenwirkungen gemeldet. Also deutlich über 500.000 Nebenwirkungen. Und das, wo man weiß, dass maximal bis circa 6% aller Nebenwirkungen überhaupt gemeldet werden. Das heißt, wenn Sie das hochrechnen, hat es in Europa Millionen Menschen mit Nebenwirkungen nach AstraZeneca gegeben.
Das Geschäft mit den Covid-Injektionen ist für AstraZeneca nun beendet. Eröffnet sich mit den Krebsinjektionen, die das Unternehmen bereits entwickelt, nun ein neues Geschäftsfeld?
Natürlich. Ich darf Ihnen zitieren. Eine große österreichische Zeitung hat am 25. April einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Corona-Profite vorbei, AstraZeneca nun starke Geschäfte mit Krebsmitteln. Das heißt, mit anderen Worten, es ist ja bekannt, dass momentan seit 2021 die Krebsfälle in Europa leider explodieren, massiv zunehmen, nicht nur in Europa, weltweit. Und das ist das kommende Bombengeschäftsfeld für die Pharmaindustrie, natürlich.
Das vollständige Interview mit Hannes Strasser finden Sie auf www.auf1.tv. Der Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung, Walter Weber, steht seit dem heutigen Montag in Hamburg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 80-Jährigen hier bei seiner Ankunft am Vormittag vor, falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Dabei geht es um 57 Maskenatteste zwischen April 2020 und September 2021. Nach den Diagnosen des Mediziners verursachten die Mund-Nasen-Bedeckungen bei den Patienten unter anderem Symptome einer CO2-Vergiftung, Panikattacken oder Asthma bronchiale. Nach Angaben der Ärzte für Aufklärung hatte die Polizei während der Ermittlungen 4 Hausdurchsuchungen bei Weber durchgeführt. Die Organisation wirft der Justiz indirekt vor, den Mediziner durch die Prozesskosten wirtschaftlich ruinieren zu wollen. Die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, kritisierte am Sonntag gegenüber der Bild-Zeitung, dass man sich in Deutschland jahrelang dem sogenannten Kampf gegen Rechts gewidmet habe, statt den Islamismus zu bekämpfen. Ausgangspunkt für diese Äußerung war eine Demonstration gegen ein Kalifat am vergangenen Samstag in Hamburg. Diese war im Unterschied zu einer islamistischen Kundgebung am Wochenende davor eher mäßig besucht gewesen. Für die Islamismus-Expertin steht fest, dass die geringe Teilnahme an der Demonstration gegen ein Kalifat auch das, Zitat, Ergebnis einer Ideologie sei, die islamistische Umtriebe verharmlost und Islamismuskritik sogar unter den Verdacht gestellt hat, rassistisch oder gar rechtsextrem zu sein. Des Weiteren kritisierte sie, dass führende Politiker sich zwar an den sogenannten Demos gegen Rechts beteiligen, den Islamismus offenbar aber nicht als Problem sehen. Während auf Deutschlands Straßen Rufe nach einem Kalifat laut werden, haben bei den Kommunalwahlen in Großbritannien vergangene Woche in etlichen Wahlbezirken bereits islamistische Kandidaten gesiegt. In der 800.000 Einwohnerstadt Leeds gewann der Grünen-Kandidat Motin Ali, der als radikaler Hamas-Sympathisant gilt. In arabischer Tracht feierte Ali seinen Sieg vor einer Palästinenserflagge mit Allahu Akbar-Rufen vor seinen jubelnden Anhängern. Im Wahlbezirk Queensgate Burnley feierte der muslimische Wahlsieger Aurangzeb Ali seinen Triumph unter rhythmischen Trommeln seiner Anhänger, hoch zu Ross in der Aufmachung eines Taliban. In weiteren muslimischen Hochburgen wie den Großstädten Peterborough und Walsall, aber auch in kleineren Wahlkreisen konnten sich ebenfalls muslimische Kandidaten durchsetzen. In vielen Fällen kandidierten die Gewinner auch hier für die Grünen. Im Wahlbezirk West Midlands in und um Birmingham errang der unabhängige Kandidat Ahmed Yaqub auf Anhieb 20% der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl. Birmingham ist die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs und hat rund ein Viertel muslimische Einwohner. Auch in London wurde der muslimische Amtsinhaber Sadiq Khan zum ersten Mal für eine dritte Amtszeit gewählt. Ein Novum in der Geschichte der Stadt. Am vergangenen Freitag stand der AfD-Politiker Björn Höcke zum dritten Mal vor dem Landgericht Halle an der Saale. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft dem Thüringer Parteivorsitzenden vor, eine Parole der SA, alles für Deutschland, verwendet zu haben. Vom Ergebnis des dritten Prozesstages aus Halle berichtet Roy Grassmann.
Eigentlich rechnete die Verteidigung Höckes am dritten Verhandlungstag bereits mit einer Urteilsverkündung. Doch schon die bescheidene Anwesenheit von Zuschauern und Medienvertretern ließ diese Vermutung schnell verblassen.
Ja, wir sind auch mit der Hoffnung heute hergefahren, nach dem dritten Tag dann hier einen Haken dran machen zu können, weil wir diesen Sachverhalt auch als unterkomplex wahrnehmen. Es ist eigentlich alles geklärt. Trotzdem wurden heute nochmal Beweise zu den Akten genommen. Welche Intention die Staatsanwaltschaft damit verfolgt, kann man nur drüber spekulieren, aber nichts Wirkliches aussagen.
Wäre es am 3. Mai zu einer Verurteilung tatsächlich gekommen, hätte der AfD-Landeschef in Thüringen höchstens mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Denn das hatte das Gericht bereits am 2. Verhandlungstag erklärt. Doch Höcke plädiert ganz klar auf Freispruch.
Also nach rechtsstaatlichen Standards kann es nichts anderes als einen Freispruch geben. Das ist meine feste Überzeugung, weil es weder einen sogenannten subjektiven noch einen objektiven Straftatbestand gibt, den die Staatsanwaltschaft nachweisen müsste für einen Schuldspruch. Dass der Druck auf das Gericht enorm ist durch die öffentliche Berichterstattung, ist klar. Dass das Gericht vor der Aufgabe steht, mich als Menschen wahrzunehmen, als redlichen Politiker und nicht als Teufel der Nation, den die etablierten Medien aus mir gemacht haben, ist eine menschliche Herausforderung. Aber von Profis erwarte ich, dass sie diese Herausforderung bestehen und dass sie dann nach Recht und Gesetz urteilen.
Sollte er dennoch zu einer Geldstrafe verurteilt werden, hält er den Gang zur nächsten Instanz für sehr wahrscheinlich.
Ich habe das jetzt mit meinen Anwälten noch nicht besprochen, aber ich bin ein Mensch nicht nur mit einem ausgeprägten Freiheits- Gefühl mit einer ausgeprägten Freiheitsliebe, sondern auch seit meiner Kindheit mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich könnte es gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, so etwas auf mir sitzen zu lassen. Und nochmal, es geht jetzt weniger um meine Person, es geht wirklich um die Möglichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch Oppositionsarbeit machen zu können.
Der vierte Prozesstag ist für den 14. Mai angesetzt. Dort werden die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidiger erwartet.
Die Kundgebungen nach Angriffen auf Wahlkampfhelfer von SPD und Grünen wurden überwiegend von linken NGOs unterstützt. Organisator der Versammlungen in Berlin und Dresden war nach Angaben des Spiegel das sogenannte Netzwerk Zusammen gegen Rechts. Dabei handelt es sich um eine Kampagne der Organisation Camp Act. Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks zufolge wurde die Demonstration in der sächsischen Landeshauptstadt vom Bündnis Wir sind die Brandmauer Dresden vorbereitet. Als Unterstützer nannte der Sender etwa die Organisationen Mission Lifeline, Seebrücke und Fridays for Future Dresden. An den Veranstaltungen hatten nach Polizeiangaben insgesamt mehrere tausend Menschen teilgenommen, darunter führende Vertreter von SPD und Grünen. Redner waren unter anderem die Vorsitzende der Sozialdemokraten Saskia Esken und Grünen-Chefin Ricarda Lang. Der jüngste Vorstoß von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer zur Begrenzung des Familiennachzugs nach Österreich stößt bei der Opposition auf heftige Kritik. Nehammer hatte verstärkte Sicherheitsüberprüfungen an den Grenzen sowie DNA-Tests zur Identitätsfeststellung angekündigt, und zwar, so wörtlich, schon beim geringsten Zweifel. Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg, beide ÖVP, wurden angewiesen, die Maßnahmen durchzusetzen. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer kritisierte, Nehammer versuche, die Bevölkerung, wie man in Österreich sagt, am Schmäh zu halten. Die Rufe nach einem schärferen Asylsystem mit Abschiebungen und Familiennachzugsbremse seien Augenauswischerei. Die ÖVP stehe in Wahrheit weiterhin für ungezügelte Migration. Ansonsten, so Amesbauer, hätte sie schon längst den zahlreichen FPÖ-Anträgen zu Asylstopp, Abschiebung und Sicherheit zustimmen können. Die Neos kritisierten Nehammers Ankündigungen wörtlich als puren Populismus. Der vom Kanzler geforderte Einsatz von DNA-Tests sei rechtlich schon lange möglich gewesen, wurde aber nicht umgesetzt. Der österreichische Rechnungshof hat die flächendeckende Einführung von intelligenten Stromzählern, sogenannten Smart Metern, als zu teuer und ineffizient kritisiert. Ein am Freitag veröffentlichter Bericht geht von Investitionskosten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro aus. Das übertrifft die Annahme des Wirtschaftsministeriums von 830 Millionen Euro um mehr als das Doppelte. Inklusive Betriebskosten ergebe sich laut Rechnungshof eine Gesamtsumme von 2,18 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Kosten könnten allerdings noch höher ausfallen, da etwa Netzverluste noch nicht eingepreist seien. Auch der Nutzen der intelligenten Stromzähler hält sich dem Bericht zufolge offenbar in Grenzen. Die Kommunikation der erhobenen Daten laufe nicht flüssig, und das, obwohl das Datenaufkommen aktuell noch relativ gering sei. Über den Bericht des Rechnungshofes habe ich vor der Sendung mit Smart-Meter-Fachmann Fritz Leundl gesprochen.
Was er allerdings auch aufzeichnet, ganz interessant, dass eben zum Beispiel Irland oder Belgien keine Smart-Meter-Einführung machen, weil eben diese Kosten-Nutzen-Analyse negativ war. Ja, und Deutschland nur einen selektiven Rollout macht und da nur Smart Meter Haushalte oder Verbraucher ausstattet, die mehr als 6000 Kilowattstunden verbrauchen. Und der Witz des Tages, würde ich sagen, der da drinnen steht, ist für mich ja, die Netzbetreiber wortwörtlich verpflichten sich im Rahmen von Verhaltensregeln die Befolgung der Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogenen Stromverbrauchs zu gewährleisten. Und naja, wenn man sieht, wie die Netzbetreiber vorgehen, wie sie die Menschen überrumpeln, unter Druck setzen, teils klagen, Strom abschalten und alles Mögliche, und diesen Netzbetreibern sollen wir vertrauen, dass sie mit unseren Daten gut umgehen, das erzeugt bei mir schon mehr als ein mildes Lächeln.
Das vollständige Interview mit Fritz Leundl finden Sie auf www.auf1.tv. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Nach Angriffen auf einen Wahlkampfstand der AfD in Dresden hat die Polizei 3 Tatverdächtige ermittelt. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um 2 Frauen und einen Mann im Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Bei dem Überfall im Stadtteil Neustadt wurde ein Infotisch und mehrere Wahlkampfmaterialien beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die USA haben offenbar ihre Reisewarnung für Deutschland wegen verstärkter Terrorgefahr erhöht. Dies berichtet die New York Post. Demnach seien Anschläge auf Touristenorte und Verkehrsknotenpunkte ohne oder mit geringer Vorwarnzeit möglich. Zuvor hatte bereits Kanada seinen Bürgern empfohlen, bei Reisen nach Deutschland ein hohes Maß an Vorsicht walten zu lassen. Die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht schließt ein Bündnis mit der CDU nicht aus. Dem Berliner Tagesspiegel sagte die Politikerin, ihre Partei werde mit allen demokratischen Kräften zusammenarbeiten, mit denen sie ihre Anliegen voranbringen könnte. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatte die linken Abspaltung bereits abgelehnt. Der Bundesrat wird das sogenannte Selbstbestimmungsrecht möglicherweise verzögern. Der Ausschuss für innere Angelegenheiten der Länderkammer empfahl überraschend die Einberufung des Vermittlungsausschusses für die Neuregelung. Demnach sieht das Gremium in dem Gesetz ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit. Grund sei, dass veränderte Namenseinträge nicht an die Sicherheitsbehörden gemeldet werden. Israel wird Einrichtungen des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera schließen. Dies kündigt der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach einer Kabinettssitzung an. Der entsprechende Beschluss trete demnach sofort in Kraft. Israel wirft dem in Katar ansässigen Programm vor, die Hamas zu unterstützen.
Der chinesische Präsident auf Lebenszeit Xi Jinping traf sich heute zu Beginn seines Europabesuchs mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Zentrale Themen waren wirtschaftliche Handelsbeziehungen sowie ein potenzieller Einfluss Chinas im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. In einem am gestrigen Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag in der französischen Zeitung Le Figaro betonte Xi, dass er zu einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine beitragen wolle. China sei weder eine Partei noch ein Teilnehmer des Krieges in der Ukraine. Westliche Staaten hatten China in der Vergangenheit unterstellt, das Reich der Mitte würde Russland durch Güterlieferungen bei der Produktion von Waffen unterstützen. Macron wollte Xi dazu ermutigen, Russland jegliche Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine zu entziehen. Ein weiteres Gespräch zwischen den beiden Staatsmännern und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fand heute ebenfalls statt. Nach Frankreich werde Xis Europabesuch diesen als nächstes nach Ungarn, dann nach Serbien führen. Für den chinesischen Präsidenten ist es die erste Europareise seit der Corona-Pandemie. In der ersten Folge von Schicksalswahl 2024 auf 1 diskutiert Chefredakteur Stefan Magnet gemeinsam mit Nico Schott, dem Chefredakteur unseres Kooperationspartners RTV, die Gefahren für die Freiheitlichen vor der Wahl. Was wird das System aufbieten, um Kickl und die FPÖ zu verhindern? Und Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache spricht in der Sendung unter anderem erstmals über ein geplantes Attentat auf seine Person während seiner Amtszeit. Bei der Aufklärung seitens der Justizbehörden habe es Ungereimtheiten gegeben, deutete Strache an. Was genau er damit meint, erfahren Sie im folgenden Ausschnitt aus der Sendung.
Das ist ja auch so, dass das ja auch spannend ist, dass ich 4 Tage nach meinem Rücktritt dann plötzlich einen 86-seitigen Akt, Gerichtsakt zugeschickt bekommen habe über eine geplante Autobombe auf meine Person und in meiner Zeit als Vizekanzler darüber nicht informiert worden bin. Denn da ist dann in dem Akt zu lesen gewesen, dass im Juni 2018 jemand den Auftrag gegeben hat, für 200.000 Euro bei mir eine Autobombe zu platzieren. Der Herr war in einer Moschee im 12. Bezirk, wo dann auch ein Attentäter später am Schwedenplatz, wie wir alle wissen, Menschen erschossen hat. Und der hat dann begonnen, das Auto, das private Auto, beziehungsweise das Parteiauto von mir, wo ich und meine Ex-Frau gefahren ist, zu beschatten. Hat Bewegungsprofile angelegt, wo er offenbar auch geschrieben hat, wo wir hinfahren, wo wir uns parkend hinstellen und das vielleicht da oder dort vergessen wird, das Auto zuzusperren. Und dass es relativ leicht ist, eine Autobombe zu platzieren. Sind dann offenbar in dem Akt lesbar, auch um 8.000 Euro Autobomben gekauft und organisiert wurden. Und im Jänner 2019 ist dann dieser mutmaßliche Auftraggeber dann festgenommen worden, aus dem Verkehr gezogen worden und nie angeklagt worden, interessanterweise wegen der geplanten Autobombe, sondern nur wegen illegalem Waffenbesitz und Drogenbesitz. Also auch eine eigenartige Situation.
Was H.C. Strache über die Bilderberger und seine Einladung zu einem Geheimtreffen zu berichten hat, erfahren Sie in der vollständigen ersten Folge unserer Sendung Schicksalswahl 2024 auf 1. Heute ab 19 Uhr auf www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.